Ein Jahr nach den Anschlägen vom 11. September in New York und Washington fand in der Berliner Technischen Universität ein Kongress der Wochenzeitung Jungle World statt. Mitveranstalter waren Memri, eine Organisation, die Texte aus dem Nahen und Mittleren Osten, aus dem Hebräischen, Arabischen und Englischen übersetzt, sowie die Blätter des IC3W aus Freiburg. Der Kongress sollte zum einen die Veränderung der politischen Weltlage nach den Anschlägen und den militärischen Reaktionen der NATO analysieren, zum anderen jedoch vor allen Dingen die Frage stellen, wie eine linke Antwort auf die schlechten Alternativen zwischen dem islamistischen und dem westlich-kapitalistischen Fundamentalismus aussehen kann. Bekanntlich hatte der 11.9. ja zu heftigsten Debatten und Polarisierungen gerade innerhalb des linksradikalen Lagers geführt. Der Kongress sollte, wie wir hören werden, davon nicht unwesentlich geprägt werden, zumal eine aktuelle Frage immer wieder das Geschehen bestimmen sollte. Wie hältst du es mit einem möglichen Irakkrieg seitens der USA und der NATO? Im vierten von fünf Teilen der Radio Dreieckland Berichterstattung von diesem Kongress geht es heute Abend um die islamistische Ideologie. Lange vor den Anschlägen in den USA gewannen islamistische Gruppierungen in der ganzen Welt an Einfluss. Wie lässt sich diese Ideologie zwischen völkischem Denken und religiösem Extremismus, zwischen Befreiungsnationalismus und Vernichtungsabsicht einordnen? Gibt es einen Zusammenhang zwischen den religiösen Grundlagen des Islams und dem Islamismus oder speist sich diese moderne Ideologie vor allem aus Antiimperialismus und europäischem Antisemitismus? Das war die Fragestellung eines Panels am Samstagmorgen in Berlin und um diese Fragen zu klären, wurden eingeladen Matthias Künzel, ein Publizist aus Hamburg, von dem in Kürze hier im Saira Verlag in Freiburg ein Buch über die Zusammenhänge der islamistischen Ideologie und des eliminatorischen Antisemitismus auch in einer historischen Perspektive herausgearbeitet werden. Daneben sprach Jochen Müller von der Redaktion der Blätter des IC3W aus Freiburg und auch noch Claudia Danschke, eine Journalistin aus Berlin. Wir werden uns im Folgenden auf die Ausführungen von Jochen Müller beschränken. Matthias Künzel versuchte in einer kleinen historischen Rückschau nachzuweisen, dass Weltverschwörungstheorien und kruder Antisemitismus konstitutiv für die meisten islamistischen Strömungen und Gruppierungen, beispielsweise eben auch der Hamas, gewesen sein. Dagegen versuchte Jochen Müller jetzt, und das werden wir im Folgenden hören, ein differenzierteres Bild über die Zusammenhänge von Islam, Islamismus und Antisemitismus zu zeichnen.
Ich würde kurz meine These zum Islamismus zu Beginn mal zusammenfassen. Und beginne dann halt gleich damit zu sagen, das Motiv des Anschlags vom 11.09. ist in der arabischen Welt stark verbreitetes Gefühl der Ohnmacht. Am 11.09. hat die Reaktion auf dieses Gefühl wahrscheinlich den bisher aggressivsten Ausdruck angenommen. Dieser Anschlag selber wurde zwar von den meisten Menschen in der Region abgelehnt, und zwar für mich auch, durchaus glaubhaft. Allerdings ist die Ideologie, und auch ich komme später noch, eine sehr verbreitete, die zu diesem Anschlag und zu die Qaida-Ideologie, die ist in Teil von Alltagsideologie im Arabischen. Dieses Erleben, also was als Ideologie hinter dem Anschlag steht, von Ohnmacht, Demütigung und Minderwertigkeit, das hat zwei Gesichter, und da finde ich auch, dass es in der hiesigen Diskussion wichtig ist, genau diese beiden auseinanderzuhalten. Das eine Gesicht ist, dass es tatsächlich auf einer historischen und aktuellen, Erfahrungen beruhenden Unterdrückung und sozialer Diskriminierung. Das ist darauf beruht die Ideologie zum einen, das kann man nicht ignorieren, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite wird diese Erfahrung aber, und zwar in der Form des Islamismus und Antisemitismus, in eine repressive Ideologie umgesetzt. Also sie wird nicht formuliert als Kritik an der Weltwirtschaftsordnung, wird nicht kritisiert, wird nicht umgesetzt in Kritik an den diktatorischen Systemen, die im Nahen Osten durch die Bank vorherrschen. Sie wird nicht umgesetzt in die Kritik an den patriarchalen Systemen, sondern äußert sich allzu oft dieses Unbehagen in Verschwörungstheorien, die Matthias auch teilweise schon historisch, also das wiederholt sich in der Geschichte tatsächlich, was Matthias und die Fulza, der Muslim, wurde geschrieben hat. Äußert sich in Verschwörungstheorien, bis hin eben auch zum, ist in einem, ich muss sagen, grundsätzlich schon antisemitisch konnotierten Weltbild. Trotzdem, und da würde ich dem Kipell zustimmen, den du vorhin zitiert hast, hat sich dieses Weltbild, oder trotz der, so einer allgemeinen Akzeptanz von so einem Weltbild, hat es der Islamismus nicht geschafft, die Massen für sich zu mobilisieren. Deswegen ist der Anschlag vom 11.09. für mich auch tatsächlich ein Ausdruck der Schwäche dieser Bewegung, die es eben in den Ländern nicht geschafft haben, eine Massenbasis zu erreichen. Und der Ausweg ist halt diese Transnationalisierung. Ja, ich komme jetzt nochmal zurück auf die Diskussion nach dem 11.09. Da ging es gestern auch schon nochmal kurz drum, auf diese beiden Diskussionsstreifen, also die beiden Diskussionsstränge, die damals angeschlagen worden sind in der allgemeinen Diskussion. Das war halt zum einen sowas wie eine Islamthese, wurde da aufgestellt, also eine Argumentationslinie, die sich darauf reduziert hat, zu sagen, dass der Islamismus als Hintergrund des Terrors eine Bewegung ist, die genuin aus den Verhältnissen oder aus dem Nahen Osten, aus der islamischen Religion entstanden ist. Es gibt dieses hier zitierte Wort aus dem Merkur von Islam als unaufgeklärt gebliebene Religion. Dieser These, die sich zum Teil auch Deutsche Linke angeschlossen haben, verzichtet meines Erachtens größtenteils auf die Analyse der Situation in den Staaten des Nahen Mittleren und Nahen Mittleren Ostens. Und das tut aber auch die Globalisierungsthese, das war die andere Richtung, ich polarisiere das jetzt ein bisschen so, aber ich denke schon, dass sich die Diskussion genau in diese Polarisierung leider auch abgespielt hat. Die Globalisierungsthese, die darauf verzichtet hat, also die gesagt hat, der Terror ist die Antwort auf den Terror der Globalisierung, hier haben die Globalisierungsverlierer zurückgeschlagen etc. Das kennen wir auch noch. Und diese verzichtet wiederum, sich tatsächlich auch mit dem Islamismus zu beschäftigen, mit der spezifischen Form des Islamismus, seiner Ideologie und auch eben seinem Antisemitismus. Und das muss man aber machen, wenn man, denke ich, auch zur Position kommen kann, das heißt nicht, also wenn es jetzt um den Iran geht oder auch, wie geht man mit dem Islamismus, nicht um. Ich will gegenüber diesen beiden Thesen sowas wie die These von der, würde man sagen, islamischen Antwort formulieren. Darum deutet sich schon an, als was sich der Islamismus vor allem versteht. Er versteht sich eben als Antwort auf die als Bedrohung erlebte Übermacht des Westens, als Verteidigung des Islams gegen die imaginäre Bedrohung von innen und außen. Und diese Antwort umfasst eine gesamte Spannbreite, also die nicht nur im Islamismus aufgeht, sondern, wie ich eben schon meinte, ein Teil von Alltagsideologie ist. Also das reicht vom sehr stark verbreiteten Minderwertigkeitskomplex in den arabischen Ländern als einer eher defensiven Form. Das kann aber auch aggressive Formen annehmen, bis hin zum Terror. Eine weiter die dazwischen liegende Reaktion war so eine konservative Identitätspolitik, also den Islam stark zu machen, gegen den Westen, gegen die äußeren Feinde. Dieser Begriff von der islamischen Antwort, also auf diese vermeintlich immer fortgesetzte, vermeintlich aber tatsächliche Bedrohung durch den Westen, setzt nun zwei Seiten voraus, und zwar das Wir als Sprecher und das Die als Adressat. Und tatsächlich existieren auch diese beiden Kollektivkonstruktionen und eben auch nicht nur in den Augen von Islamisten. Man denkt immer an die Geschichte von der Theorie von Samuel Huntington, der genau auf dieser Basis argumentiert. Das islamische Wir, und das finde ich ist eine wichtige Geschichte, existiert als Kollektivideologie, allerdings meines Erachtens erst tatsächlich erst mit dem Kolonialismus. Der Kolonialismus hat es die institutionalisiert als Beschreibung für die anderen. Da spielt die Religion eben eine große Rolle. Der Kolonialismus erfindet sich, also das europäische Subjekt erfindet sich erst selbst in dieser Konfrontation mit dem Orient, dem sogenannten, der Orient wird erfunden, Europa wird erfunden in einer derselben, also in einem Atemzug. Und natürlich in den klassischen Gegenüberstellungen, wo Stereotype zum Ausdruck kommen, die sich ja bis ins Mittelalter zurückreichen. Also da ist die klassischen Wir-Zivilisation, Wir-Barbarei, Wir-Fortschritt, Wir-Rückschrittlichkeit etc. Also da werden diese beiden Kollektive, werden da erst konstituiert und entstehen in diesem Gegenüber. Gleichzeitig geht mit dem Kolonialismus natürlich einher die Geschichte von Unterwerfung und Unterdrückung. Das ist eine Frage, die ist nicht lange ausgeführt. Die Unterdrückten waren Menschen zweiter Klasse. Und auch hier wird schon deutlich, wie also die Integration in den kapitalistischen, also was später für die islamistische Bewegung eine Rolle spielt, also für das Revival, das in den 70er Jahren einsetzt, ist bereits hier die Integration in den kapitalistischen Weltmarkt eben auch mit zwei Gesichtern daherkam. Also die viel gepriesene Aufklärung, Zivilisation, Aufklärung, Fortschritt kam einher mit Mord und Totschlag, mit Unterdrückung, Stigmatisierung und Diskriminierung. Und das ist, und das wird auch hier heutzutage auch oft vergessen, eine Geschichte, die erst vor zwei Generationen vorbeigegangen ist. Also diese Geschichte der Kolonisierung, dieses Gefühl des Wirs als Schwäche, als kollektiv geschwächte, kollektiv bedrohte, kollektiv unterworfene. Das sind zwei Generationen erst, also mit dem algerischen Bürgerkrieg, kann man sagen, endet diese direkte Epoche. Und das ist im, würde ich behaupten, im kollektiven Gedächtnis in der Nahen und Mittleren Osten weitaus mehr verankert als hier, also hier ein bisschen weit weg. Es entsteht dann, das sind die islamischen Neuerungsbewegungen, auf die ich nur kurz eingehen will, das ist Anfang des 20. Jahrhunderts, die greifen jetzt dieses Wir, die islamischen Neuerungsbewegungen sind wichtig, weil sie die Grundlage der Ideologie schaffen, die greifen jetzt diese Zuschreibung des schwachen Islam, also der Islam wird von den Kolonialmächten als konstituierendes Moment des anderen Kollektivs definiert und die greifen das jetzt ihrerseits auf, machen aber nicht aus der das Symbol des versuchen aber aus der Symbol des aus dem Symbol der Schwäche ein Symbol der Stärke zu machen. Also sie versuchen den Islam in die Moderne zu integrieren und präsentieren ihn als Religion des Fortschritts und der Vernunft. Und also da entsteht dieses islamische Kollektiv als kollektiver Gegenentwurf zum Kolonialismus. Als Gegenbewegung dazu gründeten sich dann nochmal die Muslimbrüder, die eine andere Ideologie formuliert haben, also nicht diesen Versuch der Integration in die koloniale Welt, die sich darin ausdrückt, wir werden jetzt wie ihr, also wir sind eine Religion des Fortschritts und der Vernunft, sondern eine der Abgrenzung. Wir versuchen dann eine Art von Parallelgesellschaft konstituieren. Gehen dann aber unter, für meinen Begriff, im arabischen Nationalismus, das heißt die kollektive Leitideologie der 50er, 60er Jahre, ist der arabische Nationalismus. Und da spielen die Muslimbrüder insofern nicht unbedingt deswegen keine Rolle mehr, weil sie nur eine ganz andere Position vertreten. Also Matthias schon angedeutet, die Position der nationalistischen Machthaber und der islamistischen Gruppierung ist so anders nicht, aber sie gehen deshalb unter, weil sie im Nachkampf den arabischen Nationalisten unterliegen. Die Stunde der Islamisten kam dann erst in den 70er Jahren. Und zwar, als sich die mit dem arabischen Nationalismus verknüpften Hoffnungen als diese Illusion erwiesen. Also die Modernisierungsversprechungen konnten nicht eingehalten werden. Gleichzeitig schlugen die sozialen Folgen der Modernisierung voll durch. Und das hat sich besonders in Ägypten gezeigt. Da waren die militärischen Niederlagen gegen Israel, also das Trauma der arabischen Nationalisten, die Vertiefung der sozialen Widersprüche nach der Westöffnungspolitik durch Sadat damals, der überdies, und das ist auch noch ein wesentliches Moment, die Islamisten gegen die Linke stärke, das durchzieht sich eigentlich durch die ganze Geschichte, dass in fast allen, unter fast allen Regimes die Islamisten zunächst gestärkt worden sind, um sie gegen die Linke ins Feld zu führen. Dazu kommen die enttäuschten Hoffnungen auf den arabischen Nationalismus, das betrifft vor allem auch die Jugend, also eine akademische Jugend, die sich den Fortschritt, Unabhängigkeit, Selbstständigkeit versprochen hat und jetzt mit nichts in der Hand dargestanden hat. Also in dem Fall natürlich als Modernisierungsverlierer. Das alles schafft dann die soziale Basis für den neuen Islamismus und der argumentiert dann genauso, wie es die islamischen Neuerungsbewegungen gemacht haben, wie es die Muslimbrüder gemacht haben. Warum sind wir schwach? Also es wird die Schwäche konstatiert und gefragt, warum sind wir schwach? Und das Argument ist, wir sind vom wahren Islam abgewichen. Also wir müssen zurück und dann die Lösung, die dann daraus entsteht, ist, wir müssen zurück zu unserem echten, authentischen Islam. Also alles, was wir bisher versucht haben, Kapitalismus, Sozialismus, sind westliche Bewegungen, westliche Ideologien, mit denen sind wir gescheitert. Die Zeit, in der wir machtvoll waren, das war die Zeit, die Blütezeit des Islams, da müssen wir zurück. Wir müssen den Islam für uns als kollektive Identität und als auch als Anleitung für Politik, Kultur und Lebensbereiche wiederentdecken. Das war die Ideologie der Muslimbrüder, der Islamisten in der Zeit. Die Parole lautet dann, der Islam ist die Lösung. Allerdings richtet sich der Protest vor allem gegen die eigene Führung und der wird eben genau das vorgeworfen, dass sie nämlich mit den westlichen Ideologien, mit der westlichen Welt quasi kooperiere. Sie sei entfremdet, verwestlicht. Ressentiments gegen die Schuld und Reiche der Gesellschaften werden deutlich. Das raffende Kapital, es gibt eine große Kampagne gegen Zinswirtschaft und unmoralische Lebensführung, also spielt die Rolle der Frau und Sexualität eine große Rolle. Und das all das gehört zu ihrem ideologischen Repertoire. Dagegen wird so eine Art Kollektiv von rechtschaffenden Muslimen, also eine Art von gesunden muslimischen Volksempfinden entwickelt, also oder propagiert, wo die Leute eigentlich aufgrund ihrer religiösen Verwurzelung eigentlich wissen müssen, was das Richtige und Gute ist, und was das Böse und Falsche ist und was das als das Böse und Falsche definiert werden kann und dann auch aus dem gemeinsamen Boot, in diesen Metaphern wird dann schon argumentiert, rausgeworfen werden kann. Und darin sind natürlich Momente eines strukturellen Antisemitismus und das, denke ich schon, kann man als einen Teil kollektiver Alltagsideologie betrachten, unverkennbar. Und er richtet sich gegen die Moderne, den Westen, als anonyme Mächte, aber auch gegen, wie gesagt, die eigenen Eliten, eigene Minderheiten, die als parasitäre Gemeinschaftsschädlinge ausgemacht werden, gegen Intellektuelle, gegen die USA und konkret gegen Juden, in deren Rolle als Weltverschwörer, Personifizierung des Finanzkapitals ist. Auch die Islamisten greifen den Antizionismus auf und inszenieren sich da als Erben des arabischen Nationalismus und seines Kampfes gegen Israel. Und da ist wiederum im Hintergrund die Geschichte des Scheiterns, der eigene Minderwertigkeitskomplex, das eigene Kollektiv, dessen Stolz, so ist die Ideologie von Nationalisten und Islamisten, von Israel und dem Westen tagtäglich mit Füßen getreten werden. Also das ist bestimmt. Als zusammengefasst lässt sich sagen, also als allgemein über den Islamismus, dass er Krisenerscheinungen politisiert, die der kapitalistische Weltmarkt in seiner Peripherie hervorbringt. Er artikuliert das Unbehagen an sozialen Verwerfungen und vielen der politischen Partizipation in den diktatorischen Regimen. Seine Gemeinschaftskonstruktion, also dagegen, wendet sich gegen den Westen und dessen Vertreter im eigenen Land. Sie soll den von übermächtigen Kräften als bedroht empfundenen Islam als Kern der eigenen Identität retten und stellt, und das ist wichtig, weil es die Attraktivität auch ausmacht, stellt mit seinen konservativen Moralvorstellungen einen vielen Menschen vertrauten Gegenentwurf zu den sozialen Folgen der Weltmarktintegration dar. Und dabei fördert aber seine Gemeinschaftsideologie, wie gesehen, aggressive Ressentiments und eine Form von Antikapitalismus und Antimodernismus, der in seiner Personifizierung und auch in der Bekämpfung des Bösen strukturell antisemitische Züge trägt. Und da wird durchaus vergleichbar, denke ich, mit dem deutschen Antisemitismus oder mit dem Antisemitismus, der in Deutschland die Nationalsozialisten an die Macht gebracht hat. Jetzt habe ich nicht mehr lange Zeit. Was ich noch eigentlich machen wollte, war, die islamistischen Strömungen ein bisschen zu differenzieren, weil das ist jetzt ein sehr allgemeines Bild. Und ich denke schon, dass es wichtig ist, da nochmal einen Blick darauf zu werfen, dass diese Bewegung eben nicht in den Muslimbrüdern aufgeht, auf der einen Seite, oder aber auch nicht in den radikalen Gruppierungen des Dschihad-Islam aufgeht. Also die Großteil der Bewegung der Muslimbrüder ist heute eine sehr bürgerliche Bewegung. Die reden über Zivilgesellschaft, über Demokratie, das sind Anwälte, das sind Ärzte und so weiter. Also die wollen, die haben entfernt, also haben auch, wenden sich stark ab von diesem stark reaktionären Islamismus, der zum Beispiel von Al-Qaida vertreten wird. Das ist eine bourgeoise Oberschicht und denen geht es wieder um die soziale Frage, denen geht es vor allem um die politische Macht. Und das geknüpft an sehr, und um Israel. Das ist, also genau, sie sind auch eher mit diesem arabischen Nationalismus oder Antizionismus, wie man da die Stellen attraktiver sind die Prediger, von denen man auch immer wieder hört. Und da ist, das fühlt sich jetzt ein bisschen ab, also das sind vor allem die, die diese klassischen antisemitischen, sowohl konkret gegen die Juden gerichteten, aber auch strukturell antisemitisch, das heißt, in der Form gegen die eigenen Eliten, diese Ressentiments tagtäglich in allen, in den Medien, über die Maschinen, über das Radio übertragen, in Büchern und Tonträgern über die ganze arabische Welt verteilt, sich äußern. Und die treffen, denke ich, sehr viel mehr tatsächlich die Stimme auf die Stimmung auf der Straße, als diese bourgeoisen Oberschichten tun, die sich von den Leuten allein durch ihre, wenn man so will, Klassenzugehörigkeit sehr entfernen kann. Ja. Und hier kommen, also bei denen sind es vor allem diese Verschwörungstheorien, die da zum Ausdruck kommen. Also Da ist es tatsächlich so, dass der Westen, inklusive die Juden, tagtäglich, die stehen morgens auf und haben anscheinend nichts anderes im Kopf, als immer wieder die Muslime zu demütigen. Wie zeige ich es ihnen heute? Also das ist so ein bisschen, das kommt in diesen Predigten immer wieder zum Ausdruck. Also ein Beispiel wäre diese, die Argumentation, die aber auch eben nicht nur mit den Predigern, sondern das ist, wie gesagt, von der alten Ideologie auch, mit der zum Beispiel Bevölkerungspolitik abgewertet wird, oder Bevölkerungspolitik, die man natürlich mit guten Gründen kritisieren kann. Aber in diesem Zusammenhang wird die Bevölkerungsprogramme der Industriestaaten oft mit dem Argument begründet, sie wollten es nur, damit die Zahl der Muslime begrenzt würde. Also die schiere Anzahl der Muslime sollte mit diesem Bevölkerungsprogramm begrenzt werden, um die Macht der Muslime in der Welt in Grenzen zu halten. Das wäre dann die Argumentation, die Bevölkerungsprogramme. Jetzt muss ich noch einen Satz sagen zu dem arabisch-islamischen Kollektiv, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass es gegründet worden ist. Und darauf bezieht sich ja zum Beispiel diese Argumentation gegen sowas wie Bevölkerungsprogramme. Also wir sollen geschwächt werden. Und das schlägt sich dann zum Beispiel auch, also da wird dann diese Opferrolle deutlich und die Verschwörungstheorie ist immer wieder der Westen in Verbindung mit Israel. Oder mit den Juden, die uns Muslime seit jeher, das ist die Geschichte der Kreuzzüge, des Kolonialismus und des Neokolonialismus, zu schwächen sind. Und in dieser Opferrolle bewegt man sich. Dabei ist es de facto ja eigentlich so, dass die Demütigung, die Leute tatsächlich erleben, die erleben sie tagtäglich vor der eigenen Haustür. Das ist eben, was ich mit den zwei Gesichtern meinte. Es gibt diese Unterdrückung, also die historische und aktuelle, und es gibt sie aktuell auf einer alltäglichen Basis, nämlich durch die eigenen Systeme vor der eigenen Haustür. Aber die wird halt eben nicht als solche kritisiert, sondern sie wird kritisiert in Form dieser Verschwörungstheorien gegen den Westen. Das heißt, da wird sowas, diese Opferrolle, die mündet in aggressiven Ressentiments gegen den Westen. Und da wird auch ein bisschen klar raus, warum es so eine Solidarität, wenn man es wohlwollend meint, so eine weit verbreitete Solidarität mit den Auseinandersetzungen in Palästina sind. Weil man muss sich ja schon fragen, warum eigentlich irgendjemand in Ägypten, da haben wir eine Bank angestellt, sich solidarisch fühlen soll, weil er betroffen ist, und das sind die Leute auf eine Art und Weise, wenn in Palästina ein Kind umgebracht wird oder ein irakisches Kind stirbt. Das funktioniert tatsächlich nur vor diesem Hintergrund dieses konstituierten Kollektivs. Wir sind ein Kollektiv und jedes Teil von uns, was da getroffen wird, trifft auch mich. Das ist ein wesentlicher Faktor da drin. Und zeigt diese zwei Gesichter. Jetzt noch ein Wort zu Al-Qaida. Al-Qaida ist von der Ideologie her nicht so unterschiedlich von dem, was ich gerade geschildert habe. Der Unterschied ist, dass sie das versucht, in die radikale Tat umzusetzen. Ist damit aber eigentlich sehr unpopulär. Das war schon in Mitte der 90er Jahre so, als die radikalen Gruppen, Anfang Mitte der 90er Jahre, als die radikalen Gruppen aus Afghanistan zurückkamen und jetzt versucht haben, in dieser Euphorie des Sieges gegen die Sowjetunion, in dieser Euphorie versucht haben, jetzt die Revolution in die eigenen Länder zu tragen und da aber gescheitert sind. In Ägypten etwa gab es ganz viele Auseinandersetzungen in Oberägypten, wo sich das gegen die Kopten richtete, also eine christliche Minderheit in Ägypten. Übrigens mit den gleichen Argumenten, wie sie auch gegen Juden verwendet werden, also da ging es dann gegen Goldschmiede, da kamen die ganzen klassischen Brunnenvergiftungstheorien auf. Aber genau diese Verschwörungstheorien, gewesen, aus verschiedenen Gründen, vor allem aber weil die Gewalt von den Leuten einfach nicht akzeptiert worden ist. Der Terror wird abgelehnt, auch wenn Teile dieser Ideologie, nämlich eben dieses wir sind schwach, wir müssen uns wehren, die ja Al-Qaida so vertritt, wenn Teile dieser Ideologie durchaus geteilt werden. Aber mit dem Terror wollen die Leute in der Regel nichts zu tun haben. Und das, denke ich, ist auch glaubhaft, und das ist auch die glaubhafte Abwendung von Al-Qaida. Und in der Zeit, das habe ich eingangs schon erwähnt, sind die radikalen Gruppen in ihren Ländern gescheitert und Al-Qaida ist dann ein bisschen die logische Folge durch die Transnationalisierung dieses revolutionären, wenn man diesen Begriff noch verwenden kann, dieses revolutionären Islam.
Jochen Müller aus Freiburg, Islamwissenschaftler und Redakteur der IZ3W. Über die Zusammenhänge von islamistischer Ideologie und Antisemitismus auf einem Panel des Kongresses 11. September, die Anschläge, Ursachen und Folgen, veranstaltet von der Wochenzeitschrift Jungle World, von der IC3W und von Memri im September 2002 in Berlin. Radio Dreieckland wird noch in einer letzten kleinen Sendung von den abschließenden Debatten dieses Kongresses berichten, und zwar am kommenden Donnerstag. Dann geht es wirklich zur Sache. Dann steht die Frage nach dem Sinn und Unsinn einer Intervention der USA und der NATO in dem Irak an. Ansonsten gibt es noch zu sagen, dass ein Reader bzw. ein Buch erscheint im Moment in diesen Tagen im Verbrecherverlag unter www.verbrecherei.de. Könnt ihr Näheres dazu erfahren. Da sind dann die gesammelten Manuskripte und Referate, die auf diesem am 11. September Jungle World Berlin Kongress gehalten wurden, noch einmal dokumentiert, plus ein paar zusätzliche Texte dazu. Das soll es gewesen sein. Viel Spaß!